Simon, für das Statement. So, jetzt möchte ich die Runde für Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge öffnen. Dafür einmal kurz zur Orientierung. Wenn Sie inhaltliche Fragen zum Gutachten oder zum Prozess, wie das Gutachten erstellt wurde, haben, dann können Sie die gerne an Charlotte Eichler stellen. Und wenn es eher so um die politische Umsetzung oder um die politischen Folgen eines AfD-Verbots geht in Ihrer Frage oder in Ihrem Beitrag, dann sehr gerne an das Podium. Und natürlich können Sie auch Rückfragen zu den Statements der PolitikerInnen sehr gerne stellen. Ja, wir sind ja heute eine sehr große Runde. Von daher würde ich gerne anregen, dass Sie sich sehr gerne kurz fassen dürfen in Ihren Beiträgen, damit alle Personen, die was sagen wollen, möglichst zu Wort kommen. Wir gucken mal. Und damit haben Sie jetzt das Wort. Welche Fragen, welche Anregungen haben Sie? So, jetzt wurde das Mikro gerade schon in... Ja. Bitte schön.
Vielen Dank an euch, Sie alle, insbesondere auch an Frau Eichler für die Arbeit. Also ich denke, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, egal wie man dazu jetzt in der Bewertung steht. Ich habe eine Frage auch konkret an Sie, und zwar haben Sie auch bei der GFF die Möglichkeit eines isolierten Finanzierungsentzugsantrags geprüft, und was ist Ihre Stellung dazu? Hintergrund der Frage ist, dass also selbst für den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht einem solchen Antrag stattgeben würde, ja ein Restrisiko bestünde, dass der EGMR das kassieren würde mit dem Argument, dass es ja eine Verhältnismäßigkeitsprüfung bei einem Parteiverbot auf europäischer Ebene gibt. Deswegen möglicherweise strategisch auch klug, darüber nachzudenken, ob nicht zumindest als milderes Mittel der Finanzierungsstopp eine Lösung wäre. Und die Frage richtet sich dann vielleicht auch an die politischen Vertreterinnen und Vertreter hier, weil man ja wahrscheinlich die CDU brauchen wird für einen Antrag, wie auch immer gearteter Form, ob das dann nicht ein möglicher Kompromiss wäre, zumindest den Finanzierungsstopp zu beantragen, der ja auch mit der Signalwirkung des Bundesverfassungsgerichts als Einstufung, als verfassungswidrig einherginge.
Ja, ja, danke für die Frage.
Ja, danke, das ist eine sehr wichtige Frage. Wir haben uns...
Nö, machen wir direkt.
Okay. Ja, also wir haben uns mit der Frage ein bisschen beschäftigt, tatsächlich dann nicht weiter im Detail, weil wir der Überzeugung sind, dass es zwei unterschiedliche Verfahren, also dass es keine Verhältnismäßigkeitsprüfung gibt. Das heißt, es gibt nicht dieses Stufenverhältnis. Entweder kann der Partei nur in Anführungszeichen die Finanzierung entzogen werden oder sie kann verboten werden und man muss dann irgendwie prüfen, ist es schlimm genug, dass sie verboten werden kann, sondern wir sehen das als zwei getrennte Verfahren und wenn die Voraussetzungen für ein Verbot gegeben sind, kann sie auch verboten werden. Wir haben uns aber natürlich trotzdem damit auseinandergesetzt, vielleicht zum Hintergrund zum Finanzierungsentzug. Das wurde eingeführt, nachdem 2017 im Verbotsverfahren gegen die NPD diese nicht verboten wurde, obwohl sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, und zwar weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, sie ist zu klein, um ernsthaft eine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung darzustellen. Dann wurde dieser Paragraph ins Grundgesetz eingefügt, wonach einer Partei, auch wenn sie quasi nicht gefährlich genug ist, aber ihre Ziele gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen, die Finanzierung entzogen werden muss. Also der Grundgedanke, der Staat muss nicht Parteien, die die Grundordnung aktiv bekämpfen oder dagegen sind, auch noch finanzieren, auch wenn sie klein sind. So der Unterschied zwischen diesen beiden Normen besteht eigentlich nur darin, dass eine Partei, um ihr die Finanzierung zu entziehen, nur Positionen oder eben Ziele verfolgen muss, die nicht mit der Verfassung vereinbar sind und nicht auch das Potenzial haben muss, diese zu erreichen. Deswegen hat sich bei der AfD tatsächlich die Frage nicht wirklich gestellt, weil recht klar ist, dass sie auch das Potenzial hat, ihre Ziele zu erreichen. Aber deswegen würde ich auch klar auch die Anforderungen dieses Paragraphs für erfüllt sehen, weil er einfach nur weniger Anforderungen hat und nicht grundsätzlich andere. So viel dazu.
Hallo, hallo. Ah, ja, okay. Super. Jetzt geht's.
Ich wollte eigentlich noch eine ganz kurze Frage stellen.
Super.
Und ich weiß auch nicht, an wen ich sie richten kann, aber die Person, die es weiß, kann es vielleicht beantworten. Wie ist denn der aktuelle Status quo? Also welche Bestrebungen gibt es gerade auf Bundesebene, in den politischen Szenen, diesen AfD-Verbotsantrag wirklich voranzubringen? Und dann habe es gibt einige Bundesländer, habe ich gehört, die sich da stark machen, wie zum Beispiel Bremen, Schleswig-Holstein. Wie ist da der Stand der Dinge und welche Durchsetzungskraft hätten da auch die Bundesländer und welche sind vielleicht auch dran? Also vielleicht so ein kleiner, wie ist eigentlich der Status quo gerade auf politischer Ebene?
Ja, gerne.
Ich gebe die Frage nachher auch ganz gerne dann in die erste Reihe weiter. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viel an Absichtserklärungen dann hängen bleibt letztendlich. Was es aber tatsächlich gibt, ist, dass in Thüringen wird es in Kürze eine Anhörung geben im Landtag mit dem Ziel, dass auf Bundesratsebene, also vielleicht kurz nochmal zur Erläuterung, es gibt drei Akteure, die überhaupt nur einen Verbotsantrag stellen können, das sind Bundesrat, Bundestag oder Bundesregierung. Und bisher hat sich die Diskussion doch im Wesentlichen auf Bundestag und Bundesregierung konzentriert, aber es gibt von einzelnen Bundesländern jetzt durchaus Ansätze, also eben, wie gesagt, von Thüringen zum Beispiel aus und hoffentlich dann auch von Baden-Württemberg aus, auf Bundesratsebene was in die Wege zu leiten. Wie weit diese Bemühungen jetzt tatsächlich gediehen sind, über, wie gesagt, Absichtserklärungen hinaus oder so, Willensstatements hinaus, muss ich sagen, kann ich nicht beurteilen. Ich wüsste nicht, dass irgendjemand auf Ministeriumsebene schon konkret dran sitzt und wirklich an einem Antrag formuliert, der dann von wem auch immer eingereicht wird.
Ja, vielen Dank, Frau Eichler. Ich hätte an Sie im Prinzip zwei Fragen. Die erste Frage ist, Sie haben die freiheitliche demokratische Grundordnung an drei Beispielen dargelegt. Meine Frage ist das Thema Gleichberechtigung, Artikel 3, insbesondere auch Absatz 2. Der Staat organisiert die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, haben Sie nicht genannt. Ich habe erlebt, dass genau diese Sache zumindest im Landtag von Baden-Württemberg von der AfD immer wieder torpediert worden ist, indem sie sämtliche Gender Studies im Hochschulbereich austrocknen wollte über den Landeshaushalt, aber auch in ihren Reden immer sehr deutlich gemacht hat, dass das Thema Gleichstellung für sie Gleichheit bedeutet und dann dieses völkische, althergebrachte Rollenbild immer wieder vorangetrieben wurde. Deswegen wundert mich das. Und die zweite Frage ist das Thema Parlamentarismus. Ich habe jetzt 10 Jahre die AfD schon so erlebt, dass die Haltung zu unserem pluralen, vielfältigen Parlamentarismus nicht dem entspricht, was wir uns eigentlich darunter vorstellen. Das ist natürlich schwer zu greifen, aber ich glaube schon, dass das ein Thema ist, das man sich auch angucken sollte, weil das macht unsere Diskussionskultur und die demokratischen, vielfältigen Verhältnisse, die wir im Land haben, schlicht und ergreifend kaputt. Und damit geht das meines Erachtens gegen die Meinungsfreiheit aller Akteurinnen und Akteure.
Dankeschön. Also es ist tatsächlich sehr gut, dass Sie es ansprechen. Das sind auch Punkte, über die ich gerne sehr, sehr gerne sprechen möchte, weil das auch Themen sind, mit denen wir uns wirklich breit beschäftigt haben und die ich sehr wichtig finde. Und ich finde es vor allem an der Stelle nochmal sehr wichtig hervorzuheben, dass nicht alles, was juristisch nicht ein Verstoß gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung ist, deswegen unproblematisch wäre. Vor allem ist diese Grenze wahnsinnig hoch gesetzt. Das heißt, es ist nicht alles, was rechtswidrig ist, ein Verstoß gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung und auch nicht alles, was verfassungswidrig ist. In vielen Bereichen richtet sich das, was die AfD machen möchte, klar gegen unsere Verfassung, aber noch nicht gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Sache ist, dass eine Partei grundsätzlich auch Positionen vertreten darf, die gegen das verstoßen, was momentan in der Verfassung steht, weil die Verfassung auch geändert werden darf und der Partei natürlich auch fordern darf, die Verfassung zu ändern. Und es darf auch wirklich, also der Raum dessen, was gefordert und gemacht werden darf, ist zu Recht sehr, sehr weit. Aber es gibt eben diese eine Grenze, an die sich wirklich alle halten müssen. Und da gerade zum Thema Gleichberechtigung, das ist natürlich ein Thema, das geht auch in die freiheitliche demokratische Grundordnung rein, aber über den Umweg der Menschenwürde quasi. Also wenn diskriminiert wird, egal wegen wen, ist das erst relevant für die freiheitliche demokratische Grundordnung, wenn daraus auch eine Menschenwürdeverletzung folgt. Und die Anforderungen an eine Verletzung der Menschenwürde sind sehr, sehr hoch, weil das auch das entscheidende Grundrecht quasi unseres Grundgesetzes ist. Wenn die einmal auch berührt ist, kann das nicht mehr gerechtfertigt werden. Und aus diesem Grund sagt man auch wirklich, das ist nur der absolute Kern an Würde, der jedem Menschen zusteht. Und da sind die Anforderungen sehr hoch. Und gerade im Thema Gender Studies, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns sehr lang, sehr konkret auseinandergesetzt haben, da ist einfach der Weg zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung recht weit. Man kommt über die Demokratie, kommt man zu Wissenschaftsfreiheit, man kommt dann dazu, dass die AfD da dagegen vorgeht, aber es ist ein weiter Weg, sodass wir uns am Ende dafür entscheiden mussten, dass es zu weit weg ist von dem, was bisher auch das Bundesverfassungsgericht zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung entschieden hat. Das heißt aber nicht, dass es nicht sehr alarmierende und auch sehr gefährliche Positionen sind, die Partei da vertritt und insbesondere auch wirklich gezielt gegen die Wissenschaftsfreiheit vorgehen will, indem sie zum Beispiel Gender Studies aus Unis verbannen möchte. Das andere Thema ist der Parlamentarismus. Auch da haben wir uns damit auseinandergesetzt, eben mit der Frage, möchte die Partei den Parlamentarismus abschaffen? Da ist erstmal, es sagt natürlich, also oder niemand oder wirklich nur ganz vereinzelt sind irgendwie Aussagen in der Partei auffindbar, dass jemand sowas sagt, dass jemand sagt, ich möchte keine Demokratie mehr, ich möchte keinen Parlamentarismus mehr, wir als Partei möchten was grundsätzlich anderes, sondern erstmal schreibt die Partei in ihre Parteiprogramme und verlautbart das auch die ganze Zeit so, dass sie mehr direkte Demokratie fordern und grundsätzlich aber das bis jetzt bestehende System beibehalten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz zieht aber aus Äußerungen wie zum Beispiel Kartellparteien oder aus so Vergleichen mit Diktatur, aus der Bezeichnung der Bundesrepublik als Corona-Diktatur und Ähnliches den Schluss, dass die Partei den Parlamentarismus abschaffen möchte. Dem sind wir nicht gefolgt in der Schlussfolgerung, einfach weil wir bei juristischer Prüfung der Überzeugung sind, dass sich einfach aus diesen Äußerungen dieser Schluss nicht ziehen lässt. Das kann man politisch, also ich finde, es ist einfach eine grundsätzlich andere Frage, wie man das interpretiert, was die Partei sagt. Und es ist aber nochmal was anderes, was man juristisch aus bestimmten Äußerungen folgern kann. Und da sind die Anforderungen meiner Meinung nach zu Recht sehr, sehr hoch. Deswegen haben wir das an der Stelle abgelehnt, aber das bedeutet mitnichten, dass wir es irgendwie für ungefährlich oder in Ordnung halten, wie die Partei sich in Parlamenten verhält.
Ich glaube, ich bin dran. Gestern die Anstalt habe ich angeguckt und eine Äußerung hat mir Angst gemacht. Ich weiß, dass das BGB dem Grundgesetz untergeordnet ist. Dennoch wurde da gesagt, im BGB stünde, wenn eine Partei auf 25% kommt, kann sie nicht mehr verboten werden. Im BGB. Nee, ne? Okay. Die kurze Frage.
Da kann ich tatsächlich beruhigen. Das war in der Anstalt, ich habe sie gestern auch gesehen, das war ein Witz tatsächlich an der Stelle. Also es war ironisch gemeint. Und damit sollte nur gesagt werden, im Grundgesetz steht nirgendwo, wenn eine Partei zu groß ist, kann sie nicht mehr verboten werden.
Ich habe eine Frage an die Organisatoren. Wenn Bundesrat, Bundestag oder Bundesregierung nur Möglichkeiten haben, dieses Parteiverbot voranzutreiben, warum ist dann die CDU jetzt nicht hier? Mit welchem Grund haben Sie jetzt abgelehnt? Ich nehme an, dass Sie eingeladen waren.
Also ich kann da gern kurz drauf antworten. Also wir haben VertreterInnen der CDU eingeladen und da ist niemand der Einladung gefolgt.
Terminliche Gründe haben alle genannt.
Ja, genau.
Ja. Willst du kurz noch das ergänzen? Ja, sehr gut. Eine Person, die wir mehrfach angeschrieben haben, ein CDU-Bundestagsabgeordneter aus Emmendingen, dem haben wir nochmal darauf hingewiesen, dass es ja vom Vorstand der CDU ein Papier gibt, eine Broschüre, die sich sehr dezidiert mit der AfD auseinandersetzt, ohne aber eine Schlussfolgerung zu ziehen, man möge sie verbieten. Und da habe ich eben doppelt gefragt, wie ist Ihre Meinung zu diesem Papier Ihrer Partei? Teilen Sie das? Und wie gehen Sie mit dem Resultat dieses Gutachtens um? Und bitte, wenn Sie nicht können, nennen Sie uns eine Vertretung, so wie das ja vorbildlich bei den Landtagsabgeordneten passiert ist. Und leider, ich weiß nicht, er hat nicht geantwortet, ich habe es auch an die Wahlkreisadresse, an die Bundestagsadresse. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich bedient, weil ich finde, dass Frau Kern hat sich wacker geschlagen im Herbst hier, die konnte nicht heute. Ja, die hat das gemacht bei der Veranstaltung als Kandidatin für den Landtag. Aber ich finde, wir sind jetzt hier nicht so Leute, die man einfach ignorieren kann. Wir sind Teil dieser Bürgergesellschaft und ohne uns, wir sind Teil der Demokratie. Und deswegen ist es das Mindeste, dass man höflich absagt. Die haben ja genug Leute, die das machen.
Ja, also ich sehe jetzt hier gerade noch so ein paar Meldungen. Also hier, du hast noch vier. Ah ja. Gut, jetzt machen wir mal bei dir weiter. Ja.
Also ich, Kurt Höllwart, Freiburger Appell. Es ist mir ein Herzensanliegen, der GFF nochmal zu danken. Weil es ist mir ein Herzensanliegen, der GFF nochmal zu danken, dass sie angefangen haben. Ich war damals sehr skeptisch und habe eher gedacht, oh, hoffentlich wird es was. Und wehe, wenn das schief geht. Es ist nicht schief gegangen, ihr habt es hingekriegt. Super. Das ist, und dann habe ich noch eine Frage an die Charlotte Eichler. Es geht jetzt rum, man soll doch nur einen Landesverband der AfD verbieten. Ja. Erfreulicherweise auch aus der CSU in Bayern, sodass der Söder seine Männer und Frauen schon wieder zusammensammeln musste. Also ich finde es gut, dass die das verlangen. Jetzt würde ich gern von Ihnen wissen, ihr habt euch ja nur beschäftigt mit der Bundespartei, habt dabei natürlich ganz viel auch Landesverbände verwertet und habt auch viel Material dort gewonnen, was ja auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der Bundespartei zugeordnet werden kann. Wie sind die Erfolgsaussichten eines auf einen Landesverband bezogenen Verbotsantrags?
Danke für die lieben Worte erstmal. Und ja, mit der Frage, das ist tatsächlich, haben wir uns damit nicht im Detail auseinandergesetzt. Und es ist auch oft schwierig, das dann wieder auseinanderzuklabüstern, quasi, weil natürlich wir zum Beispiel Bundestagsabgeordnete der Bundestagspartei, der Bundespartei zugeordnet haben, dann aber wieder die Frage ist, aus welchem Bundesland sind welche Bundestagsabgeordnete und so weiter. Wir sind aber trotzdem zu doch Einschätzungen gekommen, welche Landesverbände wir für extremer halten als andere. Und ich glaube dementsprechend auch, dass es auf den Landesverband ankommen würde, weil auch die Bundespartei eben, also die Ausrichtung der Gesamtpartei sich aus weniger extremen und extremeren Verbänden zusammensetzt. Wir sind vor allem bei den Verbänden Brandenburg, Sachsen-Anhalt und auch Bayern, ist uns schon sehr viel aufgefallen, was klar nochmal auch über das hinausgeht, was die Bundespartei fordert. Deswegen halte ich das schon für sehr extreme Verbände. Aber insgesamt ist es schwer, dazu eine Einschätzung zu treffen. Ich glaube aber, das, was wir über die Gesamtpartei sagen, prägt letztlich am Ende auch auf jeden Fall die meisten Landesverbände, auch wenn es bei manchen kleineren und auch zum Beispiel weiter im Westen liegenden kleineren Landesverbänden schwieriger ist, genaue Aussagen darüber zu sagen, wie der Landesverband sich positioniert.
Einen Augenblick, wir haben hier noch ein zweites Statement dazu.
Ich würde tatsächlich gern konkret auch noch mal darauf antworten, weil in der Tat diese Frage kommt ziemlich häufig, ob das denn möglich wäre, einfach nur einen Antrag auf Verbot eines Landesverbandes zu stellen. Ich würde gerne ein Statement dazu abgeben und tatsächlich aber das auch verbinden mit einer Frage an die Charlotte, ob ich da richtig liege. Ich meine, dass es gar nicht so einfach ist, einfach nur einen konkret auf einen Landesverband bezogenen Antrag zu stellen, weil das Grundgesetz halt von der Formulierung her die Gesamtpartei als Bundespartei in den Blick nimmt. Was funktioniert ist, dass wenn das Bundesverfassungsgericht sagen würde, Für die Gesamtpartei reicht es nicht aus, eine Verfassungswidrigkeit festzustellen, aber Landesverband XY, dann kann ein einzelner Landesverband durchs Bundesverfassungsgericht verboten werden. Für mich, ich, und jetzt kommt mein Statement, also erstmal Frage, stimmt es, was ich da behaupte, dass es gar nicht so einfach ist, jetzt konkreten Landesverband zu verbieten? Was ich daraus schlussfolgere, ist, dass es eigentlich auch gar nicht so wirklich Sinn macht. Also wenn ich den Eindruck habe, wenn ich der Auffassung bin, und das Gutachten spricht jetzt ja auch sehr dafür, dass die Gesamtpartei verfassungswidrig ist, was hindert die Politik dann daran, den Antrag zu stellen auf Verbot der Gesamtpartei? Wenn am Schluss dann das Verbot eines Landesverbands rauskommt, dann ist es so. Ja? Aber von vornherein zu sagen, wir stellen nur einen kleinen Antrag, ich finde, da gibt es keinen Grund für.
Zur Frage noch, wir haben uns tatsächlich mit der Frage, wie das möglich wäre, ob Landesverbände einzeln zu verbieten, wirklich nicht im Detail auseinandergesetzt. Ich würde mich aber der Einschätzung anschließen, dass es allein schon logistisch schwierig ist, eben weil sich so ein Landesverband zusammensetzt aus Landtagsabgeordneten, aus Bundestagsabgeordneten, dann ist die Frage, wie das überhaupt funktionieren soll, wenn eine Partei nur in manchen Bundesländern verboten wäre. Also insgesamt auf jeden Fall schwieriger. Und ich würde mich insgesamt mit der Einschätzung auch, die Partei ist nicht, also es ist nicht ein Zusammenschluss aus ganz verschiedenen Landesverbänden, die völlig verschiedene Positionen vertreten. Klar treten manche durch besonders extreme Positionen hervor, aber letztendlich, was ich auch am Anfang zur Entwicklung der Partei gesagt habe, ist die inzwischen ganz schön homogen, vor allem in den entscheidenden Positionen.
Ja, bitte.
Ich hätte eine weiterführende Frage zum Maßstab bei der Demokratiefeindlichkeit und insbesondere zum Verächtlichmachen des Parlamentarismus. Sie haben gerade schon darauf hingewiesen, dass Sie da zu einem anderen Ergebnis gekommen sind als das Bundesamt für Verfassungsschutz in der Untersuchung der Aussagen von AfDlerInnen. Jetzt haben Sie, wenn ich das richtig sehe, und das würde mich interessieren, vor allem Aussagen untersucht, also Äußerungen, Statements und so weiter. Man kann Parlamentarismus ja auch durch Praktiken verächtlich machen, also durch Handeln im Hier und Jetzt. Meine Frage wäre, was ist eigentlich da unser verfassungsrechtlicher Maßstab für? Wie können wir das greifen? Haben Sie das untersucht? Zumal ja in Artikel 21 auch nicht nur die Ziele, sondern auch das Verhalten als eigenständiges und gleichwertiges Kriterium drinsteht. Und das wäre also eine Frage nach den verfassungsrechtlichen Maßstäben, die aber vielleicht auch eine politische Dimension hat, denn es ist schon mehrfach angesprochen worden, dass man am Ende wohl die CDU brauchen wird. Und das Verächtlichmachen durch Handeln sozusagen im Hier und Jetzt, das trifft auch die CDU und wäre insofern vielleicht auch ein kluges Argument in einem politischen Raum. Aber vor allem die verfassungsrechtliche Frage, wie das ist. Danke.
Dankeschön. Ja, für uns war tatsächlich das Entscheidende beim Verächtlichmachen des Parlamentarismus, dass wir der Position sind, dass das Verächtlichmachen an sich einfach nicht ausreicht. Das ist ein Maßstab, der kommt grundsätzlich vom Bundesverfassungsgericht, den wollen wir auch überhaupt nicht anzweifeln. Der wurde aber entwickelt zu anderen Parteien, insbesondere bei der NPD, wo das quasi als zusätzliches Indiz gewertet wurde. Da war ganz klar, die NPD will, also da hat die NPD schon klar gesagt, wir wollen ein System, das nicht demokratisch ist oder das nicht der parlamentarischen Demokratie entspricht und hat dann zusätzlich dazu noch den Parlamentarismus verächtlich gemacht, also andere herabgewürdigt, das irgendwie als Affenhaus bezeichnet und so weiter. Und dann konnte man sagen, ja, das drückt das nochmal aus, dass sie eigentlich was ganz anderes wollen. Bei der AfD haben wir aber diese Grundannahme nicht und das sehen wir als Grundproblem. Also wir haben nicht eine Partei, bei der wir schon davon ausgehen müssen, dass sie ein grundsätzlich anderes politisches System wollen. Wir haben keine Partei, die sagt, wir wollen den Parlamentarismus irgendwie ersetzen durch was anderes, was nicht demokratisch wäre. Und deswegen kann man unserer Ansicht auch aus diesem Verächtlichmachen diesen Schluss nicht ziehen. Also allein daraus, dass man den Parlamentarismus oder andere Parteien irgendwie verächtlich macht durch Beleidigungen, durch Diktaturvergleiche und Ähnliches, kann man unserer Ansicht denklogisch nicht direkt schließen, okay, diese Partei möchte jetzt den Parlamentarismus abschaffen. Vor allem, weil die Partei oft gerade bemängelt, auch wenn das manchmal faktenwidrig und auch wenn das manchmal einfach polemisch und falsch ist, dass es an Demokratie fehlen würde. Also sie sagen ja oft, das würde undemokratisch zugehen. Und grundsätzlich steht es einer Partei eben zu, auch faktenwidrige Kritik zu äußern. Machtkritik ist im wahnsinnig großen Umfang geschützt, zu Recht. und grundsätzlich darf man das auch auf polemische Art tun. Deswegen sind wir an der Stelle der Überzeugung, dass man das einfach deswegen nicht verwerten kann, weil man logisch daraus diesen Schluss nicht ziehen kann. Deswegen würde sich auch das gleiche Problem stellen bei Verhaltensweisen. Wir haben uns das auch angeschaut, zum Beispiel den Vorgang im Thüringer Parlament, der ja auch breit diskutiert wurde. Auch an dieser Stelle, das sind Sachen, die wir alle für politisch sehr gefährlich halten und das ist auch was, was eine Delegitimierung des Staates ist. Das sehen wir aber eher bei der, beim darauf ausgehen, wie geht die Partei darauf vor, an die Macht zu gelangen und weniger als Beweis dafür, dass sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Also quasi eine Trennung zwischen, wie will die Partei an die Macht kommen und was will sie dann eigentlich tun? Und die entscheidende Frage für uns war immer, was will sie tun, wenn sie an der Macht ist? Und auch für die Verhaltensweisen, auch da ist nur wirklich relevant, was wirklich ein gezielter Angriff, zum Beispiel was Einschüchterungen sind. Das war für uns einfach die Grenze, die wir da gesetzt werden. Wenn andere PolitikerInnen eingeschüchtert werden durch Androhungen von Gewalt, durch implizite Drohungen, dann überschreitet das klar eine Grenze, die auch die Demokratie gefährdet und auch das davor gefährdet schon die Demokratie, aber das ist noch so weit von der Machtkritik geschützt, dass man daraus diesen Schluss einfach nicht ziehen kann.
Gut, bevor es jetzt weitergeht, ich würde mir kurz gerne einen Überblick davon verschaffen, wie viele Fragen gibt es denn gerade noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Fragen auf Gabis Seite und hier sind es 3 Fragen. Okay, also ja, das ist ein bisschen viel. Das sind noch 9 Fragen und ich hatte mir jetzt so gedacht, es wird ja langsam ein bisschen unruhig, deswegen wollten wir mal in 10 Minuten langsam zum Abschluss kommen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, 4 Fragen könnten wir maximal noch zulassen. Bitte halten Sie sich kurz. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie wählen wir diese 4 Fragen aus? Gabi, wer ist denn auf deiner Seite schon lange? Hier, Sie haben sich auch schon lange gemeldet und fangen wir jetzt mal mit Ihnen an.
Also ich versuche es ganz kurz mit der Frage. Auch wenn die Studis gegen rechts das Wort Prozessrisiko nicht so gern gehört haben oder hören wollen, eine Rechtsberatung, und das nehme ich das Gutachten an, ist ja auch Teil dazu, das abzuwägen. Wir wissen ja, dass nicht immer alle Gerichte in allen Fällen den besten Argumenten folgen. Und eine Ablehnung dieses Verbotsantrages wäre ja doch eine ziemliche Katastrophe. Deswegen vielleicht die Frage an Angela Fomaniak und Frau Eichler zusammen. Wie würde denn das Prozessrisiko, wenn man eine ehrliche Beratung macht, an jemanden, der den Antrag zu stellen hat, denn tatsächlich gewertet? Ist es zwingend oder ist es eine gut vertretbare Meinung, zu der die GFF gekommen ist? Und kann die GFS, traut sie sich zu, ein Prozessrisiko in irgendeiner Weise zu quantifizieren, auch nicht mit Zahlen, aber vielleicht zu verbalisieren, weil es ja doch eventuell ein Abwägungsgesichtspunkt auch ist bei so einem Antrag.
Vielen Dank für die Frage. Dankeschön.
Dankeschön. Ich fange mal kurz an. Wir können natürlich Zahlen, wie gesagt, nicht nennen. Vor allem haben wir uns auch wirklich mit dieser juristischen Frage einfach beschäftigt und natürlich sind wir da zu unserer Einschätzung gekommen und wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, wir können nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit voraussagen, was das Bundesverfassungsgericht sagen würde. Das ist ein Anspruch, den wir nicht erfüllen können. Von daher bestünde natürlich im Falle eines Verbotsantrags immer ein Risiko. Allerdings steht unser Ergebnis auf 2 Säulen, wie gesagt, das ist die Demokratiefeindlichkeit und die Menschenwürdefeindlichkeit der Partei und wir sind uns in unserem Ergebnis nach unserer wirklich langen und umfassenden Prüfung sehr sicher.
Dankeschön.
Ich würde es gerne auch nochmal ergänzen wollen. Ich habe mich ja jetzt auch schon längere Zeit mit dieser Thematik auseinandergesetzt und die Frage kommt in der Tat auch immer wieder. Und so im ersten Moment hätte ich mir natürlich gewünscht, wenn das Gutachten noch mehr bejaht hätte. Aber genau das gefällt mir so an diesem Gutachten, dass es so wahnsinnig selbstkritisch und kritisch umgeht mit dieser Frage, dass bei den Punkten, die aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht so ganz klar waren, dann lieber mal sagt eher ein Nein. Und deswegen würde ich auch sagen, jetzt bin ich noch mehr der Überzeugung, dass tatsächlich dieser Verbotsantrag Chancen auf Erfolg hätte. Und ich stelle mir immer noch mal eine Gegenfrage, die ist aber politischer Natur. Welchen Flurschaden hätte es, diesen Antrag nicht zu stellen? Und diesen Flurschaden halte ich für so ungleich größer. Dass ich der Meinung bin, wir können es uns gar nicht leisten, den Antrag nicht zu stellen.
Gut, wir machen noch 3 kurze Fragen, bitte. Kurze Antwort.
Ja, vielen Dank. Sie haben sehr gut den antimuslimischen Rassismus dargestellt in der AfD. Ich war etwas überrascht, dass Sie den Antisemitismus nicht sozusagen genauso für judiziabel halten, wenn das das richtige Wort ist. Es gibt eindeutige Anzeichen. Stefan Dietl hat in seinem Buch Antisemitismus in der AfD diese auch rausgearbeitet. Und vielleicht sollten Sie da nochmal nachschauen, ob da eine Möglichkeit besteht, ob das auch justiziabel ist oder welche Gründe haben Sie dazu bewogen zu sagen, nein, das ist nicht so. Danke.
Dankeschön. Auch danke, dass Sie mir die Gelegenheit geben, dazu noch was zu sagen. Es ist nämlich auch schwierig in 30 Minuten und es ist natürlich schmerzhaft zu vielen Dingen, zu denen ich natürlich auch gerne was sagen möchte, dann tatsächlich nichts zu sagen. Es gibt durchaus verbreiteten Antisemitismus in der AfD, dazu haben wir auch ein langes Kapitel geschrieben. Wir sind allerdings deswegen zum Ergebnis gekommen, dass es für uns an der Stelle nicht tragend ist, weil es ein struktureller Antisemitismus ist. Das bedeutet, es werden in der Partei Verschwörungserzählungen verbreitet, sehr breit, das zieht sich durch die gesamte Partei und die sind antisemitisch, da sind viele antisemitische Codes drin, da wird von der Weltverschwörung erzählt, von globalistischen Kraken und so weiter. Das ist extrem gefährlich und darf auch auf keinen Fall vernachlässigt werden. Allerdings, auch da wieder unser Ansatz, Ideologie alleine kann ein Verbot nicht tragen. Das heißt, es geht darum, was will die Partei tatsächlich machen und auch wie verhält sie sich, aber auch beim Verhalten ist die Schwelle da, wo tatsächlich eine Menschenwürdeverletzung zum Beispiel im Falle von Menschenwürde-Themen vorliegt. Und bei den Zielen ist es so, dass wir nichts gefunden haben, wo sich die Partei irgendwie explizit gegen Jüdinnen und Juden richten möchte. Es sind einfach keine konkreten Maßnahmen, nicht wie bei MuslimInnen, wo ganz gezielt Kopftuchverbot, Moscheebauverbot und so weiter gefordert wird. Das Gleiche gibt es gegen Jüdinnen und Juden in der Partei nicht. Und auch beim Verhalten gibt es ganz vereinzelt explizit antisemitische Posts und Reden, die gehalten werden, aber das sind wirklich Einzelfälle, in denen wirklich auf die Menschenwürde von Jüdinnen und Juden abgezielt wird. Ansonsten sind das Codes und Verschwörungserzählungen, die da einfach nicht konkret genug sind, als ob das eine Menschenwürdeverletzung an der Stelle darstellen würde.
Ja. Gut, dann nächste Frage bitte.
Okay. Fangen Sie an. Hört man mich so? Ja. Also der Großteil dieses Saales ist ja augenscheinlich dafür. Mich interessiert jetzt mal, ob man eine Aussage machen kann zum Zeitstrahl. Also jetzt haben wir Sommerpause und angenommen, dieser Antrag würde gestellt, dann muss es ja erst zum Bundesverfassungsgericht. Angenommen, die würden sich dafür aussprechen, also jetzt mal wirklich positiv betrachtet, dass das alles so läuft, wie das dieses Gutachten eigentlich auch verspricht. Wie wäre dann die Konsequenz auch für die Wahlen, die jetzt im September anstehen? Und wie kann man das einordnen? Wann würde was wie greifen?
Danke. Ich kann gern kurz dazu sagen, aber vielleicht kann jemand dazu noch fundiertere Aussagen treffen, weil das tatsächlich auch nicht die Frage ist, mit der wir uns im Detail auseinandergesetzt haben. Aber die Information, die ich dazu habe, ist, dass auf jeden Fall damit zu rechnen ist, dass so ein Verfahren natürlich mehrere Jahre dauern würde. Und dass er mit 3, 4, 5 Jahren zu rechnen ist.
Wenn die Wahlen im Osten jetzt so ausgehen, wie das leider den Anschein hat, also angenommen mal pessimistisch, die kriegen da eine große Mehrheit und in 3 Jahren würde das als Verbotsverfahren durchgehen, was hätte das für Konsequenzen?
Also die Partei wäre erst ab dem Zeitpunkt verboten, ab dem tatsächlich auch das Bundesverfassungsgericht das Verbot ausspricht. Das ist mein Stand dazu. Aber sonst kann ich tatsächlich zu den konkreten Folgen des Verbots, das ist am Ende nicht die Frage, mit der wir uns im Detail auseinandergesetzt haben.
Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage des Abends.
Ja, ich stehe gleich auf. Also mein Name ist Udo Kaus, ich bin jahrelang in der Humanistischen Union.
Udo, bitte lauter.
Näher rein. Mein Name ist Udo Kaust, ich bin jahrelang in der Humanistischen Union, etwa führend gewesen, Landesverband hier 20 Jahre geführt. Also ich habe große Skepsis daneben, dass man sozusagen mit einem Verbotsantrag eine Wirkung gleichzeitig erreicht. Gut, dass man mit einem Verbotsantrag etwas nämlich auch gleichzeitig erreicht, dass man sagt, jetzt wird die Sache an die Politik abgegeben und damit ist die Sache sozusagen für uns erledigt. Also die machen das schon. Ich denke, wir mussten nicht die Hoffnung haben, dass das Bundesverfassungsgericht das regulieren wird. Diese acht Hanseln werden das nicht machen, wenn wir 40% oder mehr AfD haben. Das können die auch gar nicht machen. Jetzt ist zu treffen, wie man damit umgeht. Und ich denke, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Der Paradigmenwechsel ist, wir müssen in die Parteien hineinwirken, dass die sozusagen eine andere Politik machen. Denn wenn wir nicht schaffen, eine andere Politik zu machen und der AfD sozusagen die Themen wieder zurückzuholen, die sie sich genommen haben, dann haben wir Pech. Und jetzt meine Frage, haben Sie sich überlegt, wenn 40% AfD gewählt haben, bundesweit, nach 4-5 Jahren, wie dann ein Szenario aussieht,
wie das durchzusetzen ist, das Verbot? Kommt da noch eine Frage? Oder, okay.
Wenn AfD 40% bundesweit hat.
Ah ja, jetzt habe ich genau über Ihre Frage drüber geredet, tut mir leid. Gut, aber ich glaube, Sie kamen an.
Danke. Das muss ich tatsächlich sagen, das ist keine Frage. Wir haben juristisches Gutachten geschrieben. Das ist tatsächlich nicht die Frage, mit der wir uns beschäftigt haben. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, ob die AfD nach den Maßstäben des Grundgesetzes verfassungswidrig ist oder nicht. Das war an sich schon eine sehr, sehr umfassende Frage, weshalb es auch die einzige ist, die wir in diesem Gutachten beantwortet haben. Ich glaube, sonst hätten wir noch mal ein Jahr und noch mal 1500 Seiten gebraucht. Ja, danke.
So, und jetzt ist es angesichts der fortgeschrittenen Zeit an der Zeit, einen Abschluss zu finden für den heutigen Abend. Zunächst einmal möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für Ihr heutiges Kommen, für Ihr reges Interesse und die vielen Fragen und Beiträge im Rahmen unserer Diskussion. Ein Dank gilt auch allen, die diese Veranstaltung überhaupt erst möglich gemacht haben, den Studis gegen Rechts, dem Arbeitskreis kritischer JuristInnen und insbesondere dem Freiburger Appell für die Organisation, dem Technikteam für die Unterstützung und unseren Podiumsteilnehmenden und den anwesenden PolitikerInnen für ihre Beiträge. Und ein ganz besonderer Dank gilt natürlich unserer heutigen Referentin. Danke, Charlotte, dass du den Weg nach Freiburg auf dich genommen hast und uns einen so fundierten Einblick in das Gutachten gegeben hast. Und zum Abschluss möchte ich Sie passend zum Namen des Freiburger Appells tatsächlich noch mit einem Appell in den Abend entlassen. Wir haben es heute gehört, laut Gutachten hätte ein AfD-Verbotsantrag Aussicht auf Erfolg. Wenn es jetzt zu einem solchen Antrag von Seiten des Bundestags kommen soll, dann braucht es politischen Druck aus der Gesellschaft. Deswegen die Ermutigung an Sie, werden Sie aktiv, schreiben Sie Ihren Bundestagsabgeordneten, unterzeichnen Sie entsprechende Petitionen, denn eine aktive Zivilgesellschaft ist immer noch das wirksamste Mittel im Kampf gegen Faschismus und Rechtsextremismus. Und damit vielen Dank für Ihr Kommen, kommen Sie gut nach Hause und haben Sie noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Applaus